Verena Bentele, eine absolute Powerfrau. Als blinde Biathletin und Langläuferin hat sie 12-mal Gold bei den Paralympics geholt, insgesamt 4 Weltmeistertitel und zahlreiche Weltcup-Gesamtsiege. Verena ist von Geburt an blind, das hat sie allerdings nie aufgehalten. Sie hat den Kilimandscharo bestiegen, mit gebrochenem Arm die Alpen überquert und einen mehr als 500 Kilometer langen Radmarathon gemeistert. Neben dem Sport spielen bei Verena Bentele die Themen Inklusion und Teilhabe eine große Rolle. Seit vielen Jahren setzt sie sich für ein Umdenken in der Gesellschaft und für Veränderungen in der Politik ein.
Was für eine Ausnahmesportlerin. Verena hat mit Anfang 40 nicht nur sportlich jede Menge erreicht, sondern auch abseits des Sports. Und genau darüber möchte ich heute mit ihr sprechen, in der neuen Ausgabe von Inspirierende Menschen im Berufsalltag. Ich bin Ralf Potzus und freue mich, dass ihr heute Verena genauer kennenlernen könnt. Ja, vielleicht erinnert sich der eine oder die andere auch noch. In der Herzschlagfolge Vereint durch Sport, da habt ihr Verena schon einmal gehört. Viel mehr von ihr gibt es jetzt.
Herzschlag für ein gesundes Berufsleben. Der BGW-Podcast.
Grüß dich, Verena. Schön, dass wir wieder miteinander sprechen.
Hi, freut mich und danke für die Einladung.
Sehr gerne. Wo stehen alle deine 12 Olympia-Goldmedaillen?
Meine 12 Goldmedaillen sind verteilt. Die sind zum Teil in der Vitrine, die sind zum Teil in der Schublade. Ich habe auch irgendwelche Medaillen verliehen an Museen. Ich kriege aber nicht mehr ganz zusammen, wer alles eine hat. Sport- und Olympiamuseum weiß ich noch in Köln. Aber ich habe irgendwann auch mal der Deutschen Bahn, glaube ich, eine gegeben. Aber das muss ich mal irgendwann recherchieren.
Ist es denn so wie mit Blu-rays oder mit Büchern, die man an Freundinnen und Freunden verleiht?
Ja,
irgendwann stellt man fest, da fehlt doch was. Wer hat denn das? Verdammt, nun ist es weg.
Genau.
Gemeinsam mit deinen beiden Brüdern bist du auf einem Bauernhof in Tettnang am Bodensee aufgewachsen. Michael ist wie du von Geburt an blind und Johannes nicht. Hat das bei euch in der Familie damals oder auch heute irgendeine Rolle gespielt? Und wie ist es dazu gekommen, dass 2 von 3 Geschwistern blind sind? War das ein Zufall?
Also bei uns liegt in der Familie wohl irgendein Gendefekt vor, den aber sonst niemand hat, den auch keiner kannte. In der Verwandtschaft sehen alle außer meinem einen Bruder und mir. Und der andere sehende Bruder hat auch 3 sehende Kinder. Also so richtig genau weiß man es nicht, aber es ist irgendeine genetische Geschichte. Und es hat schon natürlich eine Rolle gespielt. Ich meine, der älteste Bruder, der Sehende, konnte natürlich beim Skifahren und Radfahren immer alleine vorausfahren. Wir mussten immer hinter Mama und Papa herfahren. Das fand ich als Kind ehrlich gesagt manchmal doof. Da wäre ich auch mal gerne vorausgefahren. Aber an sich würde ich sagen, hatten wir vor allem eine sehr gute Zeit auch zusammen. Wir sind alle sehr dicht zusammen, haben viel auch zusammen unternommen. Und natürlich gerade so, wo wir dann älter wurden und abends zusammen weggegangen sind, war das natürlich perfekt, einen Bruder zu haben, der irgendwann einen Führerschein hatte. Wir kommen vom Land, da gab es keine U-Bahn und keine Öffis. Das war total klasse, wenn wir an den Bodensee gegangen sind, abends zum Feiern, dann eben auch unseren Bruder zu haben, der uns mitgenommen hat und mit den Freunden dann dort irgendwie mit uns die Zeit verbracht hat. Das war schon sehr schön und klar, wir haben natürlich auch gestritten, wie alle Kinder und Jugendlichen, aber an sich bin ich sehr froh, dass ich meine Brüder habe.
Nach einem Partyabend nicht schnick, schnack, schnuck, wer muss fahren? Johannes muss immer fahren.
Ja.
Ist es dann auch so, dass der auch ab und zu zurückstecken musste, weil 2 andere blinde Kinder waren eben im Haushalt und nee, wir müssen jetzt um die kümmern. Und dann ist es das berühmte Beispiel für, ach, jetzt fällt der andere da durchs Schlupfloch.
Also ich würde schon sagen, dass der Johannes in manchen Dingen, halt vor allem in praktischen, ab und zu zurückstecken musste. Wenn wir irgendwo hingegangen sind, dann klar mussten unsere Eltern uns halt dann auch zum Beispiel führen und gucken am Buffet, dass wir was zu essen kriegen und so weiter. Das waren Momente, wo der Johannes schon auch mal zurückstecken musste. Andererseits hatte er auch ganz viele Privilegien allein. Er war unter der Woche allein zu Hause, weil wir beide im Internat waren. Hatte also die Eltern für sich, er hat einen Schüleraustausch einige Wochen in den USA gemacht und hatte auch seine besonderen Dinge. So wie wir dann irgendwann die Sportwettkämpfe hatten, hatte mein Bruder andere besondere Dinge. Also von daher würde ich denken und hoffen, dass sich das ganz gut ausgeglichen hat. Aber es ist für Geschwisterkinder sicherlich immer eine Herausforderung mit Geschwistern mit einer Behinderung, weil natürlich die Behinderung das Familienleben, den Alltag schon ein Stück weit auch beeinflusst und bestimmt.
Sport ist für dich wichtig, das liegt voll auf der Hand. Was gibt dir der Sport?
Also mir gibt der Sport erstmal richtig viel Spaß. Ich kann da Energie rauslassen und auch positive Energie tanken. Also meine Energiebilanz ist viel besser mit Sport. Das ist eine wesentliche Sache. Eine andere ist aber auch, dass ich durch den Sport immer genau wusste, wo ich Fähigkeiten habe, was ich gut kann, was ich gerne mache, dass ich eben auch mal gewinnen kann, dass ich in einem Wettkampf bestehen kann. Auch das war vor allem als Jugendliche eine ganz tolle neue Erfahrung, weil man sonst ja als Kind das nicht sieht, eher immer die ist, die jetzt im Kindergarten, ich war mit lauter sehenden Kindern im Kindergarten, da wird man nie ausgewählt beim Ballspielen oder beim Fangespielen. Da ist man immer diejenige, die das alles nicht so kann.
Und Kinder sind immer so brutal.
Kinder sind echt brutal und beim Malen war ich natürlich auch nicht gut und so. Ja, also da habe ich immer eher so die Erfahrung gemacht, dass ich da eben vielleicht nicht alles so ganz top kann und für andere Kinder jetzt nicht die ganz perfekte Mitspielerin bin beim Ballspielen, aber im Sport, im Langlauf, Biathlon, Judo, da habe ich eben auch Wettkämpfe gerade beim Judo gemacht gegen sehende Kinder und das ging super, weil da hat man sich eher im Kimono festgehalten, da habe ich immer gemerkt, was die machen und konnte dann auch sehende Kinder aufs Kreuz legen. Hat mir total gefallen. Also das war einfach eine sehr positive Erfahrung, auch im Aufwachsen mal zu erkennen und zu erleben, es gibt Dinge, die kann ich richtig gut und da kann ich auch mal gewinnen und kann was vielleicht eben auch besser als andere.
Und hatte ich das so ein bisschen zurückgeworfen, bei den Ballspielen als Letzte gewählt werden? Also macht das irgendwie auch was mit der Psyche dann bei ein, weil man immer weiß, na, jetzt sitze ich ja sowieso wieder auf der Bank. Und dann auch noch einordnen, du bist Ü40. Als du in der Schule warst, da war man noch lange nicht so weit mit der Inklusion, wie das teilweise heute schon ist, dass man so ein bisschen die Leute an die Hand nimmt irgendwie. Da war radikal der Stärkste, die Stärkste gewinnt.
Ich bin Ü40, wie du mir das sagst, also Ralf.
Entschuldigung.
Nein, ja. Das ist ja so. Du bist bestimmt auch Ü40. Du bist
ja, klar, immer im Club. Ja.
Naja, natürlich. Egal. Also jedenfalls.
Wir klingen jetzt viel jünger, als wir sind. Ja, das genau. Ist doch schon mal das Positive. Ja, wir können hier alles erzählen bei Audio. Ne?
Genau.
Schnuckelige 22.
Ja. Ja, nee, bin ich nicht mehr, genau. Ja, also ich glaube, als Kindergartenkind war es mir nicht immer so aufgefallen, beziehungsweise habe ich, wie es ja bei Kindern einfach ist, vieles dann auch schnell wieder irgendwie auch verarbeitet, verdrängt. Und in der Schule war ich eben in der Schule für blinde und sehbehinderte Kinder und Jugendliche. Also da war ich im Internat und eben nicht zu Hause in der Schule. Deswegen war jetzt nicht gerade das Ballspielen vielleicht der Moment, wo ich das sehr gemerkt habe, dass ich eben doch andere Voraussetzungen habe als andere. Meine Momente waren dann eher so als Jugendliche mal in der Disco. Ich meine, bitte, wer spricht ein blindes Mädchen an? Das macht einfach keinen Typ in dem Alter. Das waren dann, glaube ich, eher die Momente, wo ich gemerkt habe, die anderen fangen an, mit Kajal zu experimentieren. Ich kenne inzwischen sehr viele sehende Frauen, die auch kein Kajal hinmachen können. Aber ich kann es jedenfalls als jemand, die nicht sieht, nicht gescheit und lasse es halt dann einfach. Und das waren schon so die Momente in der Pubertät, wo man dann einfach merkt, ja klar, für andere, die gehen allein einkaufen und ich muss halt Glück haben, dass eine Freundin, wenn sie für sich geschaut hat, auch mal für mich guckt oder ich gehe mit meiner Mutter, wo dann die Freundin danach wieder sagt, wie hat sie denn da ausgesucht? Also das waren eher so die Momente, an die ich mich noch gut erinnern kann, dass die wirklich nicht ganz einfach waren, sich da zu finden und für sich einen guten Weg zu entdecken.
Und bist du im Club dann mal so angesprochen worden auch und dann, oh cool, blind und cool.
Eigentlich eher nicht so viel, nee, ehrlich gesagt nicht. Also ich war auch wahrscheinlich eher nicht so ein Clubkind, ich war eher dann auf Konzerten, ich war eher am Bodensee draußen oder bei Sportlerpartys und da ging es dann schon besser, wenn man sich unterhalten konnte mit Leuten, aber so im Club angesprochen werden, das habe ich jetzt so eher nicht oder selten erlebt. Und wenn, haben die Leute immer gefragt, hier ist alles okay mit dir, weil ich eine halb zu eine Augen schon hatte, dass sie eher gedacht haben, die ist nicht mehr ganz frisch.
War da was im Drink drin?
Ja, genau.
Verdammt. Sport ist der rote Faden natürlich bei dir im Leben und auch in dieser Podcast-Folge. Wir brechen immer mal wieder aus und gehen dann auch in das Persönliche. Wenn man so hört, was du schon alles gemacht hast, da wird einem schnell klar, dass keine Herausforderung groß genug sein kann. Ist das vielleicht auch die Botschaft an alle Menschen mit Behinderung, dass es eigentlich keine Grenzen gibt und man sich der Herausforderung einfach stellen muss? Oder setzt du jetzt mit deinen krassen Leistungen und den 150 Goldmedaillen andere Behinderte eher unter Druck?
Also erstmal möchte ich niemanden unter Druck setzen. Es gibt ja auch ganz viele Menschen ohne Behinderung, die keine Goldmedaillen im Schrank haben. Deswegen gibt es jetzt keinen Grund für alle Menschen mit Behinderung, Goldmedaillen zu gewinnen. Ich denke eher, dass jeder Mensch besondere Dinge hat und besondere Dinge kann. Das finde ich eigentlich wichtiger und möchte deswegen niemanden unter Druck setzen. Was ich allerdings schön finde oder fände, ist natürlich für den einen oder die andere ein Stück weit eine Vorbild klingt sehr groß, aber doch vielleicht ein Vorbild, eine Inspiration zu sein, weil das ist schon was Positives, finde ich. Und es gibt Herausforderungen, die sind zu groß. Also ich werde sicherlich nie Grafikdesignerin, Rennfahrerin. Ich werde auch nie, also es gibt einfach viele Dinge, die werde ich nie machen. Aber auch da relativiert sich im Leben vieles, wenn man eben weiß, auch nicht alle Menschen, die jetzt keine Behinderung, Beeinträchtigung haben, wie jetzt bei mir das nicht sehen, können ja alles machen. Also wie viele Menschen trauen sich nicht, mal einen ganz neuen Job anzunehmen? Mich hat Andrea Nahles angerufen und gesagt, Verena, willst du Beauftragte der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen werden? Da habe ich sie gefragt, ja, okay. Nach den ersten technischen Fragen habe ich dann gefragt, wie lange habe ich Zeit, mir das zu belegen? Da meinte die Andrea Nahles, ja gut, also 2 Tage hast schon. Wo ich das so meinen Freundinnen erzählt habe, da haben viele gesagt, wie 2 Tage? Das ist eine riesen Lebensentscheidung. Und da habe ich danach gedacht, ja, das ist auch was ich einfach gut kann. Ich kann mich halt entscheiden, ich kann in Risikosituationen gehen oder auch in neue Situationen. Das war jetzt kein direktes Risiko, aber es ist schon so, dass ich mein komplettes Leben mal von einem auf den anderen Tag umgekrempelt habe. Und das hat meines Erachtens mit dem Thema, habe ich eine Behinderung oder nicht, vielleicht sogar weniger zu tun, wie mit der eigenen Einschätzung, wo sind die eigenen Fähigkeiten, Möglichkeiten, wo hat man vielleicht aber auch Ängste. Also das hat meines Erachtens ganz viele Gründe und Hintergründe. Und darüber zu reflektieren und vielleicht darüber zu diskutieren, das ist für mich eine spannende Aufgabe, die ich sehe im Zusammenhang mit Menschen mit Behinderungen. Aber ich rede auch ganz viel mit Mädchen, Frauen, ja, die sich vielleicht auch nicht zutrauen, sich mal für eine Führungsaufgabe zu bewerben. Auch das ist für mich ein ganz großes Thema, wo ich gerne einfach versuche, auch andere zu inspirieren, zu sagen, ja, dann mach's einfach. Du hast nicht lauter Typen um dich rum, die alles schon können. So ist es nicht im Leben. Die wirken gerne so, aber es ist auch nicht so. Also von daher, glaube ich, liegt ganz vieles an der Mischung, wie so die eigene Persönlichkeitsstruktur ist und was man sich am Ende traut.
Du hast eben auch deinen Job erwähnt als Behindertenbeauftragte. Und ich glaube, du warst damals auch die erste echte Behinderte in diesem Job, den es schon seit Jahrzehnten gibt. Ich meine, das ist ja auch schon mal eine Sache. Da gibt es das schon seit Jahren. Aber dann kommt man mal irgendwann auf die Idee, vielleicht sollte das auch einfach mal eine Behinderte machen. Dann denkt die vielleicht ein bisschen mehr an die Behindertenbelange.
Also war wirklich spannend, dass ich die erste Frau mit Behinderung war, die den Job hatte. Vorher waren das Menschen, die mit dem Thema mehr oder weniger zu tun hatten, die vielleicht als Eltern von Kindern mit Behinderung oder weil sie als Abgeordnete in dem Bereich gearbeitet haben, wie auch immer. Also es gab sehr unterschiedliche Herangehensweisen, aber ich war wirklich die Erste, die selber eine Behinderung hatte, was in meinen Augen schon gut ist, weil natürlich die eigene Behinderung einen jetzt nicht umfassend zu einer Expertin oder einem Experten macht, aber für die Authentizität und für die Vertretung auch der Belange hat das schon, finde ich, große Vorteile. Also ich glaube, wir wären auch in der Frauenbewegung zum Beispiel nicht so weit gekommen, wenn lauter Männer ab und zu auch mal an Frauen gedacht hätten. Deswegen finde ich schon, dass es auch einen großen Mehrwert hat, auch bei vielen, sagen wir jetzt mal Gremien, zum Beispiel auch im Sport, dass da auch mal Sportler in einem Gremium sind. Das ergibt schon Sinn, dass es nicht nur Leute sind, die Funktionärskarrieren haben. Und das ist für mich immer so das Ziel, dass wir wirklich auch nicht nur über, sondern auch mit den Menschen sprechen, um die es geht, die es betrifft. Also was ja auch die UN-Behindertenrechtskonvention möchte.
Ja, es ist generell eigentlich immer ein sehr einfacher Gedanke. Nur es gibt halt sehr viele Mechanismen, die diesem Weg dann oft die Schranke vorsetzen. Insofern ist das ja schon mal ein großartiger Anfang, dass das in diese Richtung geht. Konntest du denn da was erreichen in dieser Zeit? Worauf bist du im Rückblick stolz oder was macht dich so ein bisschen zufrieden, was du zaghaft versucht hast, als erste Behinderte in diesem Amt da so durchzubringen?
Also was ich gut finde, dass ich dem Amt nochmal eine Aufmerksamkeit gebracht habe, die sicherlich höher war, als es vielleicht davor der Fall war. Ich finde gut, dass ich mich in der Überarbeitung des Behindertengleichstellungsgesetzes für eine Schlichtungsstelle erfolgreich einsetzen konnte, an die sich Menschen mit Behinderung oder Verbände wenden können, die von der öffentlichen Hand, also von Bundesbehörden, diskriminiert, benachteiligt werden. Das ist wirklich ein großer Erfolg und auch ein echter Erfolg. In vielen anderen Themen haben wir sicherlich ein Stück weit was bewegt, aber so ein großes Gesetz wie das Bundesteilhabegesetz, das hat auch so viele schwierige Seiten. Das würde ich jetzt nicht als meinen großen Erfolg werten.
Du bist in der Regel allein unterwegs, hast also jetzt nicht immer jemanden bei dir, der dir die Tür aufhält oder sagt, Achtung, da ist ein 10 Meter Graben vor dir. Das geht als Blinde mal gut, mal schlecht. Fällt es dir manchmal schwer, auch auf jemanden angewiesen zu sein?
Also es gibt Situationen, da bin ich auf Menschen angewiesen. Wenn ich zum Beispiel draußen Sport mache, habe ich einen Begleitläufer, der neben mir läuft und haben wir so ein Bändel in der Hand, halten uns beide an diesem Bändel fest. Das hängt dann locker zwischen uns, dass wir beide auch die Arme bewegen können, aber dafür brauche ich jemanden. Und manchmal, wenn ich auf dem Laufband stehe und draußen ist super Wetter oder morgens gute Luft, dann würde ich schon gerne draußen sein, auch allein. Also die Situation gibt es. Oder heute Morgen bin ich durch Berlin gelaufen. Meine ganze Straße ist gerade eine einzige Baustelle durch irgendeine Fernwärmeleitung und in Deutschland ist ja auch üblich.
Die Straße kenne ich, die gibt es gerade überall in Deutschland.
Die gibt es überall in Deutschland und das Schöne ist, wie überall in Deutschland ist auch bei mir so, dass diese Baustelle schon Wochen und die wird auch noch Monate existieren und ist jeden Tag sind die Absperrungen natürlich anders. Das ist für mich ein absolutes Labyrinth und ich kann nicht mehr mit meinem normalen Timing zur U-Bahn stürmen, sondern ich muss jetzt langsam da durchgehen, dass ich nicht ständig irgendwo dagegen renne und mit meinen Klamotten irgendwo hängen bleibe an Bauabsperrungen. Das ist schon ein bisschen nervig. Also in solchen Momenten denke ich dann doch, so ein es wird gerade ein elektrischer Blindenhund entwickelt. Wenn es den schon gäbe, wäre schon sehr praktisch. Aber gut, ich glaube, was für mich schon eine Herausforderung ist, dass es einfach Situationen gibt, wo es allein schwierig ist. Zum Beispiel auf Veranstaltungen brauche ich natürlich auch Kolleginnen und Kollegen, die mit mir da sind von der Arbeit, weil ich da natürlich die richtigen Personen finden möchte auf der Veranstaltung. Kann ich also nicht alleine hingehen und einfach durch den Raum schauen, wer steht gerade wo, wer unterhält sich gerade nicht oder wo will ich mich dazustellen. Das sind zum Beispiel Momente, wo ich schon merke, da muss ich mir halt sehr viel mehr Gedanken machen und sehr viel genauer wissen, ich will Person X, Y und Z noch treffen und wenn ich die getroffen habe, kann ich gehen. Menschen, die sehen, würden das anders angehen. Die gehen da hin und gucken ein bisschen und dann kommt der noch entgegen und hier noch. Das sind schon Momente, da hat man einfach, oder habe ich jetzt als jemand, die nicht sieht, schon Herausforderungen. Aber gut, da muss ich halt dann einfach mit ein bisschen Plan und Struktur rangehen.
Wenn ich mir jetzt überlege, ich gehe durch die Stadt und da gibt es wieder eine von diesen sehr vielen Baustellen, dann stellst du als Fahrradfahrer oder als Fußgänger in dem Moment dann fest, jetzt bin ich direkt vor diese Baustelle gelaufen, da steht nur ein Schild, Fußgänger, Fahrradfahrer verboten. Autofahrer hatten schon einen Kilometer vorher mehrere Umleitungsschilder gekriegt, aber so als Fußgänger, als Fahrradfahrer wirst du halt immer direkt erst dann vor Ort damit konfrontiert. Hier geht's nicht mehr weiter, verschwinde, mach dich unsichtbar. Bei dir ist es nochmal on top, du bist blind. Also wie verloren bist du dann in dem Moment, wenn gar nicht mehr an dich gedacht wird und schon gar nicht an normale Fußgänger und Fahrradfahrer?
Also für mich ist das schon eine Herausforderung, so eine Situation. Ich möchte deswegen trotzdem nicht immer mit Leuten durch die Gegend gehen, sondern will ja auch meinen Alltag alleine meistern oder will Dinge alleine hinkriegen und will eben auch selbstständig sein und selber entscheiden, wann ich wie, wann, wohin gehe. Aber das sind schon Momente, die sind nervig. Wir haben in München, wo ich eigentlich wohne, eine Riesenbaustelle am Bahnhof. Den Bahnhof brauche ich jede Woche mehrfach. Das ist auch jeden Tag anders. An diesem Bahnhof ist es dann auch noch schön laut. Und dann stehen noch schön viele Menschen an den Engstellen, die es gibt, rum. Das ist wirklich einfach für mich dann schon eine Herausforderung, wo ich auch manchmal dann ein bisschen genervt bin, weil ich dann gar nicht mehr durchkomme, überhaupt keine Wege freigelassen werden, auch nicht die Leitsysteme, die es für Blinde gibt. Das ist schon so ein bisschen strapaziös. Aber gut, da lernt man oder kann es als Sportlerin im besten Fall schon auch so ein bisschen Widerstandsfähigkeit und nicht vor lauter Frust nur noch Schokolade zu essen und zu Hause zu sitzen.
Du hast eben den elektrischen Blindenhund erwähnt. Das klingt interessant. Was ist das? Und ist der besser als der normale, lebendige Hund?
Also ich hoffe, dass die Firma da noch dran ist. Das war eine Firma aus Bayern, die da mal irgendwann so einen Prototyp auf den Markt gebracht hat oder einen Prototyp entwickelt hat und dann Testpersonen gesucht hatte. Und ich habe davon jetzt auch schon eine Weile nichts mehr gehört, aber da war wirklich das Ziel, einen Art Roboterhund zu entwickeln, der so vor einem herfährt und der die Hindernisse anzeigt. Ich muss da mich echt nochmal erkundigen, was da draus geworden ist, weil ich fände das super. Das wäre schon extrem praktisch. Aber es gibt natürlich die Technik, macht es möglich, schon neue tolle Dinge, auch Apps, die schon einiges erkennen an Hindernissen und Dingen. Also ich glaube, da wird in den nächsten Jahren auch viel passieren, gerade auch mit irgendwelchen Brillen oder eben Handy-Apps oder so, die man draußen benutzen kann, die einen dann schon auch mal warnen. Vor dir ist ein Schild oder ein E-Scooter, die stehen ja auch gerne mal überall mitten im Weg und werden nicht an den Rand gestellt. Und was ich schon über E-Scooter gestolpert bin, das ist auch Wahnsinn. Und wenn es da eine technische Hilfe gäbe, wäre das nicht schlecht, finde ich.
Ja, an alle, die immer sehr merkwürdig platziert mitten auf dem Bürgersteig sehr ich-bezogen die Teile hinstellen.
Ja, ihr seid nicht die Einzigen, die es eilig haben. Das kann ich immer nur sagen. Oben an der U-Bahn-Treppe, ja, du hast es eilig, aber du bist nicht allein. Es gibt auch andere Menschen.
Ich sehe in diesen Dingern auch immer schon so Absicht. Es steht sowas von krass im Weg. Das ist auch eine Botschaft. Also denke ich dann immer schon ganz böse. Was soll das jetzt? Du hast auch eben erzählt, dass dieser elektrische Blindenhund vor einem dann fährt. Bei so nicht abgesenkten Bordsteinen hat er dann ja schon auch wieder das nächste Problem, dass er gar nicht so wirklich weiterkommt.
Ach, der hoppelt dann bestimmt. Ich weiß es nicht. Also ich werde berichten und ich komme dann wieder in irgendeinem Podcast von dir und erzähle es dann, wenn ich den habe. Also ich hoffe, dass der schon so ein Hoppelhase ist, der dann auch da drüber hüpfen kann.
Es gibt auf jeden Fall noch viel zu tun. Das war mal deine Antwort in einem anderen Interview. Das ist schon jetzt ein bisschen her, 2016 war das, auf die Frage zum Thema Inklusion in Deutschland. Stichwort eben nicht abgesenkte Bordsteine. Heute, bald 10 Jahre später, gibt es da immer noch viel zu tun, Verena.
Es gibt immer noch viel zu tun, was wir jetzt gerade wirklich als VDK, jetzt bin ich ja seit 2018 Präsidentin vom Sozialverband VDK, und was wir da gerade wirklich intensiv vorantreiben, ist, dass endlich die Gesetzgebung geändert wird und die privaten Anbieter von Dienstleistungen und Gütern endlich zur Barrierefreiheit verpflichtet werden. Das ist schon ein Dreh- und Angelpunkt in der Gesellschaft, um Teilhabe zu realisieren, dass wirklich Barrieren, seien es digitale Barrieren, sprachliche, bauliche und viele andere Barrieren beseitigt werden, damit Menschen in ein Geschäft, in eine Kneipe reinkommen, dann auch noch die Speisekarte oder das Angebot lesen können, dass Menschen verstehen, wenn auf einer Homepage was angeboten wird, wo muss ich eigentlich draufklicken, dass es die Informationen auch in einfacher oder leichter Sprache gibt, dass die digitale Barrierefreiheit hergestellt ist. Es sind so viele Bereiche, ja, wo wir ohne Barrierefreiheit nicht weiterkommen. Also das ist für mich wirklich einer der Schlüssel. Und die jetzige Regierungskoalition, die Ampelregierung, hat in ihrem Koalitionsvertrag dieses Thema sogar verankert. Das wäre jetzt eigentlich wirklich eine gute Chance, dass das endlich umgesetzt wird. Und da sind wir gerade sehr hinterher als VdK.
Was ärgert dich denn am meisten in diesem Bezug?
Was mich am meisten ärgert, dass jetzt von Kritikern immer wieder kommt, man solle Unternehmen nicht noch mehr reglementieren. Die hätten schon so viele Regeln, an die sie sich halten müssen. Ich denke immer, naja, sowas wie Brandschutz, Arbeitssicherheit und viele andere Themen stellt auch keiner in Frage. Und wenn ich eben auf Barrierefreiheit achte, damit auch noch mehr Kundengruppen erschließen kann und das Leben für viele andere Menschen einfacher mache, sollte das eigentlich nicht sein, was in irgendeiner Weise in Frage gestellt wird. Also das wäre für mich ein großer Wunsch und es ist für mich ein großes Ärgernis, dass da viele immer noch so viele Fragezeichen haben, ob das jetzt auch noch sein muss, ob diese Belastung wirklich noch nötig ist.
Ich habe es ja auch schon in einigen Podcasts und Podcast-Folgen erwähnt. Es sind ja auch nicht nur in Anführungsstrichen die ganzen behinderten Menschen, sondern es sind auch Familien, die einen Kinderwagen irgendwo hinschieben müssen. Und das sind auch alte Menschen, die nicht mehr so gut zu Fuß sind. Ja, und dann kann man ja auch mal eine Verletzung haben und hat mal eben gerade Krücken oder so. Und das sind immer die Momente, wo man feststellt, oh, der Fahrstuhl geht schon wieder nicht, dieser Bordstein ist nicht abgesenkt. Irgendwie finde ich mich nicht zurecht, weil hier alle möglichen Schilder fehlen. Ich komme mir immer vor, wir haben in den letzten, ja, 25 Jahren eigentlich noch nichts groß gemacht. Ist das so mein Gefühl oder teilst du das?
Ich würde mal sagen, dass wir Dinge gemacht haben, aber wir sind eben gerade in diesem Thema der umfassenden Barrierefreiheit nicht wirklich weitergekommen, weil da immer von staatlicher Seite die, ja, sagen wir mal, der Mut und der Wille zur Regelung gefehlt hat. Und die harte Regelung ist in dem Fall einfach zwingend und wichtig. Wir sehen das zum Beispiel in den USA, wo man Barrierefreiheit einklagen kann. Als unzulässige Diskriminierung kann man gegen vorhandene Barrieren klagen. Und dann hat das halt zur Folge, dass gewisse Handyhersteller von Anfang an in ihrem Telefon programmiert haben, dass dieses Telefon eben auch eine veränderte Bedienung hat, dass es sprechen kann, dass man es anders benutzen muss, wenn man nicht sieht. Und das ist schon ein großer Vorteil. Also ich will jetzt hier keine Werbung machen und in den USA gibt es viele andere Dinge, die nicht gut laufen. Aber das ist schon einfach was, woran man sieht, wenn von Anfang an alle daran mehr mitdenken, dann wird das Leben ein Stück einfacher. Also wenn ich im Moment versuche, mir eine Waschmaschine zu kaufen, ist es absolut schwierig, weil wir eigentlich kaum noch Geräte haben, die nicht irgendwo mit Touchknöpfen funktionieren, die ich mir dann wieder irgendwie mit Aufklebern markieren muss, damit ich sie überhaupt finde, damit ich die Zeitspartaste finde oder andere Dinge. Das ist schon nervig. Also da denke ich immer, heute gäbe es so einfache Möglichkeiten mit einem Mini-Chip, der sprechen kann, mit einer App, mit der man das Gerät bedienen kann, was weiß ich. Aber dass diese Möglichkeiten einfach nicht genutzt werden, das finde ich schon ehrlicherweise ziemlich bitter.
Dann hast du eine Touchscreen-Waschmaschine, die du nicht wirklich erkennst. Und dann piept die, halt die auch immer noch wie blöd, ja, und sagt, nun mach mich doch mal endlich aus, verdammt.
Ja, genau, richtig. Also das ist echt ein Punkt. Und ich habe jetzt zum Beispiel für den Kaffee habe ich so einen ganz tollen italienischen Siebträger. Da sagen zwar manche Freunde, dafür verbrennst du dir die Finger, was ich aber eigentlich nie mache, weil ich kann den gut bedienen, weil der wird sehr heiß, der Brühkopf. Aber es ist kein Vollautomat, der ständig gereinigt werden will, aber mir nicht sagt, was er genau will. Ich hatte auch Vollautomaten früher schon, kannst du vergessen. Da kannst du als jemand, der nicht sieht oder die nicht sieht, nicht selber reinigen. Und das finde ich total nervig, wenn ich das nicht entkalken kann, das Ding. Und dafür immer, wenn Freunde oder mein Freund oder irgendwer da sind, sagen muss, oh, übrigens, wir hätten hier noch was zu tun. Jetzt mal die Kaffeemaschine morgens.
Übrigens,
bevor
dein Kaffee
kriegst.
Ist auch schon vorher schwarz,
genau,
mit dem Wasser.
Ja, genau.
Da sollte man mal langsam wieder,
richtig,
ja.
Bring dir den Kaffee ins Bett, aber vorher musst du die Maschine entkalken. Ja, super.
Ich setze mal kurz bei deinem Kaffee vor eine FFP2-Maske auf. Sicherer ist das auf jeden Fall. Also in der eigenen Wohnung hat man dann schon Fallen, weil einfach Technik oder Geräte nicht so hergestellt werden mit dem Blick für alle Menschen.
Genau, und das ist eine Herausforderung. Das ist ja auch für ältere Menschen schwierig. Also wenn heute ein Herd nur noch mit Touchfeld, mit Touchscreen funktioniert, ist das ja auch für ältere Menschen, die vielleicht nicht mehr motorisch das so ganz genau steuern können, auch extrem schwierig. Und ich würde mir einfach die Regelung wünschen vom Gesetzgeber, damit hier alle Menschen mitgenommen werden und immer Lösungen mitgedacht werden, die man eben individuell auch einstellen und individuell nutzen kann.
Ist das auch so ein Argument, die alten Menschen, weil die sind in der Überzahl in Deutschland, das ist eine große Lobby, da muss man immer an die denken, das hat ja auch was mit Macht zu tun. Oh, die Alten nicht vergessen, sonst haben wir da ein Problem, politisch oder auch beim Verkauf von Sachen. Jetzt als Präsidentin des größten deutschen Sozialverbands kann man immer ganz gut mit argumentieren, guck mal, auch die Alten haben ein Nachsehen, wenn der Bordstein nicht abgesenkt ist, wenn die Geräte dann so ein Touch-Display haben. Hilft das so ein bisschen? Ist es dann auch ärgerlich, wenn man in so eine andere Zielgruppe reinrutschen muss, weil die eigentliche Zielgruppe die behinderten Menschen nicht so wahrgenommen wird?
Also für mich sind alle Menschen, die Barrierefreiheit brauchen, eigentlich ja irgendwie auch eine Zielgruppe. Und das versuchen wir im VdK mit über 2,2 Millionen Mitgliedern schon immer auch zu spielen, das Thema, dass wir, wie du es vorher auch schon gesagt hattest, sagen, bei den Aufzügen am Bahnsteig ist es auch für die Mutter und den Vater mit dem Kinderwagen gut, für Leute mit schwerem Koffer, mit Sportgepäck. Die jungen, fitten Snowboardfahrer sind auch froh, wenn sie vielleicht mal einen Aufzug haben, wenn sie eine Tasche und zwei Snowboards tragen müssen. Und genauso eben auch ältere Menschen. Und wir hatten im VdK mal eine Kampagne, Weg mit den Barrieren, wo unsere Mitglieder in ihren Heimatgemeinden auf Barrieren aufmerksam gemacht haben. Und das haben unsere Leute geliebt, dass sie ihrem Bürgermeister, ihre Landrätin sagen konnten, in ihr Landratsamt, in ihr Stadthaus gibt es nur Treppen rein, da kommt jemand mit einem Rollstuhl, Rollator, Kinderwagen überhaupt nicht rein. Und dann wurden da vor Ort Lösungen gefunden. Das war eine ganz tolle Aktion, die mir auch gezeigt hat, dass dieses Thema Barrierefreiheit schon sehr viele Menschen betrifft. Im Übrigen zum Beispiel sowas wie Pflastersteine oder echt schäbige Gehwege hier in Berlin betrifft auch Frauen mit Absätzen, die permanent irgendwo hängen bleiben und sich hier einen Absatz zerstören. Was ich mir in Berlin Absätze zerstört habe, das ist auch Wahnsinn. Also von daher haben da sehr viele Gruppen was davon, wenn Barrierefreiheit hergestellt ist.
Wenn wir über Inklusion sprechen, dann geht uns das ja alle etwas an, ganz unabhängig von der Politik oder auch den Medien. Was kann jetzt jeder und jede Einzelne von uns tun?
Alle können aufmerksam sein und können sich für das Thema interessieren, informieren und vielleicht auch engagieren. Das würde ich sagen, weil Inklusion ist ein Thema, das nicht nur den Menschen hilft, die im Moment darauf angewiesen sind, sondern für alle Menschen eben was Wichtiges und Nützliches ist und zum Beispiel auch viel damit zu tun hat, wie beschäftige ich mich eigentlich mit einer Gesellschaft, die sehr unterschiedlich ist, wo Menschen unterschiedliche Bedürfnisse haben, wo es vielleicht auch mal gut ist, jemanden zu fragen, brauchst du Hilfe? Das sind alles für mich wichtige Dinge, wo jeder und jede einen Beitrag zu leisten können.
Das ist ja in anderen Ländern schon lange in den Köpfen so vereint. Man bietet gleich seine Hilfe an. Da ist jemand, der kann die Treppe nicht steigen. Man merkt, der oder die kann nicht sehen. Wie kann man diesen Knoten in der deutschen Gesellschaft lösen, dass hier auch mehr so der Blick für die anderen da ist und man eben einfach Hilfe anbietet? Das kommt ja nicht nervig an, wenn du halt mehrfach am Tag sagst, nein, danke, ich brauche gerade keine Hilfe. Es ist nur schöner, wenn man gefragt wird.
Was für mich das zentrale Thema ist, wirklich mehr Berührungspunkte zu schaffen in der Kita, in der Schule, in der Ausbildung, in der Arbeit, im Sportverein, im Musikverein. In allen gesellschaftlichen Bereichen müssen sich Menschen eben mehr kennenlernen, weil meine Freunde natürlich aus dem Studium oder aus anderen Bereichen, aus dem Sport, wie auch immer, wenn die jetzt jemanden sehen, der nicht sieht oder wie auch immer, dann wissen die, frage die Person, ob sie Hilfe braucht, aber fass sie nicht einfach an. Weil das habe ich denen so oft erklärt, wie ich das nicht mag, wenn mich Menschen einfach anfassen, mich am Arm packen, weil sie sehen, oder da stürmt eine Frau auf die Rolltreppe oder auf die Treppe zu. Und ich habe es meistens eigentlich, ich renne halt immer auf die Treppe zu und habe es aber eigentlich auch im Griff. Und dann wollen mich
umgerobbt.
Leute immer fangen und genau. Und dann wollen sie mich immer aufhalten und packen mich am Arm und schreien, stopp! Und ich denke immer, um Gottes Willen, das ist eine Baugrube, aber sie meinen einfach nur eine Treppe. Da denke ich immer, ja, das ist jetzt so eine Art zu helfen. Ich weiß, es ist alles Unsicherheit. Ich weiß, da muss man dann ganz geduldig sein. Und wenn man Zeit hätte, müsste man den Leuten dann 5 Minuten erklären, wie sie es richtig machen. Mache ich auch manchmal, aber im Grunde genommen könnten wir das gesellschaftliche Thema nur so lösen, indem es einfach mehr gemeinsamen Erfahrungshorizont gibt.
Ja, wie machen wir das? Also das muss ja irgendwo anfangen. Also das sind natürlich die Eltern, die das ihren Kindern beibringen müssen. Wie kann man die erreichen, dass die daran auch denken? Oder auch die Schule. Wenn du da mit Lehrerinnen und Lehrern sprichst, dann sagen die ganz gerne immer, das ist so meine Erfahrung, daran können wir nicht auch noch denken. Das können wir nicht auch noch übernehmen und machen. Und die Politik, die sagt auch, jetzt haben wir erstmal Wichtiges. Also wo setzt man denn da mal an, dass das mal in die richtigen Köpfe der Deutschen halt geht? Denkt mal an alle.
Also ein zentrales Thema ist eben wirklich, dass es diese Berührungspunkte gibt, dass eben die Kinder und Jugendlichen in einem Verein Sport treiben, dass sie eben auch gemeinsam im Kindergarten in der Schule sind. Deswegen finde ich auch die inklusive Beschulung so ein zentrales Thema, dass auch Eltern sich doch die Mühe machen, es ihren Kindern zu erklären. Ich freue mich immer, wenn ich irgendwo mit dem Stöckchen entlang gehe und dann jemand seinem Kind, wenn die Kinder dann rufen, warum hat die einen Stock? Und die Eltern nicht sagen, sondern wenn die dann sagen, guck mal, die kann nicht gucken, aber mit dem Stock kann sie alles fühlen. Und das freut mich dann immer. Dann rufe ich immer den Eltern zu, danke, schön erklärt, kannst du wieder so machen. Also ich bestärke die dann immer und sage ihnen immer, das war gut. Oder wenn ich Zeit habe und sie wirklich das komisch erklären, dann bleibe ich auch stehen und sage, na, ich kann euch ein bisschen helfen. Aber ich glaube eben wirklich eine Offenheit und wenn es jetzt nicht um Kinder und Jugendliche geht, was ich Erwachsenen immer rate, stell halt einfach Fragen. Wenn du jemanden triffst und dir nicht sicher bist, braucht die Person Hilfe, frag sie besser, hilf nicht einfach. Wenn du im Zug neben ihm sitzt, es gibt Leute, die haben Bock auf Reden, mit denen kann man dann darüber diskutieren, andere vielleicht auch nicht, dann klar, muss man sie auch in Ruhe lassen, aber das sind ja Menschen mit Behinderung genau wie alle anderen auch. Da muss man halt einfach ein bisschen schauen, habe ich jetzt gerade jemand, mit dem ich da einfach auch mal reden kann? Und dann ist Fragen stellen für mich immer was, was ich nicht verkehrt finde. Was ich immer nicht so mag, dass die Leute immer so komische Vorurteile haben. Ich werde so oft gefragt, ob ich irgendwer ein Gesicht anfassen möchte, wo ich immer denke, um Gottes Willen, was denkt ihr euch eigentlich?
Warum?
Ja eben, warum? Weil es in Filmen früher irgendwie so war, dass Blinde immer irgendwie das Gesicht angehabt haben.
Von 1925
oder so. Aber stell dir das mal
so
vor, genau. Ich meine, ich würde durch die Gegend gehen und bei jedem erstmal sagen, sorry, darf ich mal an dein Näschen?
Dr. Mabuse, also, der hat, glaube ich, in so Gesichter gegrätscht. Das kann war auch sein. Irgendwie so ein Blinder, der war ja, ganz spooky.
Also das finde ich aber auch ein bisschen interessant. Und da denke ich halt immer, frag's halt einfach, wie stellst du dir mich vor oder wie stellst du dir generell Menschen vor, was ist für dich wichtig? Ich finde, das kann man ja erfragen, das würde ich mir mehr wünschen.
Ja, ist so ein bisschen typisch deutsch, so pst, nicht sagen, die ist blind.
Genau.
Um es mit den Worten von Ronan Keating zu sagen, ja, ich zitiere jetzt tatsächlich Ronan Keating.
Alter,
ich war auch schon mal im Hamburger Stadtpark auf ein Konzert von ihm. Wir haben über unser Alter vorhin ja schon mal geredet, lang, lang ist her. Ronan singt, Life is a roller coaster. Und es gibt jetzt nicht nur Hochs, sondern auch Tiefs. Und 2009, da hattest du einen schweren Unfall bei den deutschen Meisterschaften im Langlauf. Kreuzbandriss, Leber und Niere waren verletzt. Das hat körperlich und auch mental dir einiges abverlangt. Ganz viel Kraft hat es gekostet. Wie hast du es geschafft, dich nach so einem Unfall wieder zurückzuholen, Verena?
Ich habe jetzt erstmal den schweren Ohrwurm von Ronan Keating im Ohr.
Mit Absicht okay, natürlich. Mit Absicht. Ja?
Also wie habe ich das geschafft? Erstmal musste ich schauen, dass ich wieder gesund und fit werde. Das hat zum Glück geklappt durch die Klinik, in der ich war, durch gute Pflege danach von meinen Eltern und Physiotherapeuten und so weiter. Irgendwann wurde ich dann unleidig. Dann haben meine Eltern auch gesagt, das ist mal gut, wenn du wieder nach München gehst und wieder ein bisschen Sport machst, weil du so viel Energie aufgetankt hast jetzt. Das ist jetzt auch mal besser, wenn du die wieder los bist. Das konnte ich auch verstehen, weil ich nach 4-5 Wochen rumliegen echt unleidig wurde irgendwann, weil ich das nicht so mag, nichts machen zu können. Und dann habe ich
immer auf diese Goldmedaillen schauen, auf die 300, um zu wissen, genau. Ich bin eigentlich sonst aktiver.
Ich bin eigentlich aktiv und schnell. Naja, genau. Und dann bin ich erstmal in den Sport eingestiegen, natürlich mit Physiotherapie und dann mit langsamen Geschichten und sicheren Geschichten, wie zum Beispiel Fahrradfahren mit dem Tandem oder Joggen mit dem Bändel. Und erst im Januar war der Unfall und im Juni war ich erstmal wieder auf Skiern gestanden, auf Rollski, das sind so kurze Ski mit Rädern und bin dann erstmal wieder wirklich alleine durch die Gegend gefahren und hatte wieder diese gleiche Bewegung wie beim Langlaufen, wo der Unfall passiert ist und bin da eben wirklich ganz langsam erstmal den Berg runtergefahren, habe meinem Begleitläufer damals gesagt, du musst mich an die Hand nehmen, ich kann das noch nicht allein, damit ich erstmal merke, dass es klappt und dass ich die Geschwindigkeit aushalte und habe mich dann wirklich langsam rangearbeitet und hatte vor allem ein Ziel. Also das war, glaube ich, auch am Anfang ein ganz, ganz wichtiges Element, dass ich auch unbedingt diese Überwindung wollte und nicht mich in diese Ängste begeben wollte. Und es wäre für mich auch kein schönes Ende meiner Karriere gewesen, mit einem Skiunfall, mit einem Abflug den Berg runter aufzuhören und nicht mit irgendwas Positivem, nach so vielen Jahren positivem Sport.
Jetzt habe ich für dich noch ein paar Sätze mitgebracht, die du gerne spontan vervollständigen kannst. Unser Spiel, Sätze vervollständigen. Bist du bereit, Verena?
Ich bin bereit. Das Lustige ist, deswegen lache ich gerade. Ich mache das selber in meinem Podcast auch. Haha.
Erwähn auch mal deinen Podcast. Wo kann man dich regelmäßig hören?
Genau, mein Podcast heißt In guter Gesellschaft. Den kann man überall abonnieren, wo es Podcasts gibt. Und da gibt es auch ganz tolle Folgen mit tollen Gästen. Und auch da machen wir das so, dass die Kandidatinnen und Kandidaten dann oder die Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner, ich komme deswegen auf Kandidaten, weil die letzten waren oder vorletzten waren die Europawahlkandidatin Katharina Barley und hier aus Berlin Hildegard Bentele, meine Großcousine und CDU-Abgeordnete im Europaparlament, die hatten wir dann interviewt, die beiden. Und die ganzen Podcast-Gästinnen und Gäste bei uns müssen das auch machen mit den 5 Sätzen und genau, sind dann mit mir in guter Gesellschaft.
Dann bin ich mal gespannt, wer jetzt die besseren Sätze in welchem Podcast hat. Also ich leg mal los. Wenn ich mich für eine Sportart entscheiden müsste, dann wäre das
in jedem Fall laufen, weil das so unkompliziert ist, man einfach Turnschuhe und ein T-Shirt und eine Hose braucht und losrennen kann.
Mein nächstes großes Ziel ist
Der Mauerlauf, der hat insgesamt 160 Kilometer, ich laufe davon aber nur 56 Kilometer, ist für mich schon eine sehr lange Strecke, weil bisher Marathon meine längste Strecke war mit 42 Kilometern, Semikolon, und jetzt laufe ich das erste Mal 56 Kilometer.
Um Gottes Willen, ich bin immer froh, wenn ich schon von meiner Wohnzimmercouch es schaffe, in die Küche zu kriechen, aber dann viel Freude. Jeder und jede von uns sollte einmal seine Komfortzone verlassen, weil
es einfach ein super schönes Erlebnis ist, dass man sich selbst schenken kann, wenn man einmal was richtig Besonderes macht und Glücksgefühle hat, wenn man was geschafft hat.
Gleichberechtigung bedeutet für mich,
dass Männer und Frauen für die gleiche Arbeit das gleiche Geld kriegen, dass Menschen mit Behinderung keine Barrieren haben und an der Gesellschaft teilhaben können und dass alle von uns ihre Chancen auf Bildung und Teilhabe perfekt nutzen können.
Wenn ich ein Gesetz erlassen könnte, dann wäre das
ganz schnell die Anpassung des Behindertengleichstellungsgesetzes und auch des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes, damit endlich private Anbieter verpflichtet sind, angemessene Vorkehrungen herzustellen für Barrierefreiheit.
Am meisten freue ich mich als Blinde unterwegs auf dem Bürgersteig im Straßenverkehr,
wenn ich keine Hindernisse vor mir habe, wenn keine E-Scooter in meinem Weg stehen oder liegen, wenn ich nirgends irgendwo ein Fahrrad quer habe und wenn Autos nicht auf dem Bürgersteig stehen, sondern am besten auf der Straße fahren oder gar nicht in der Nähe sind.
Es gibt geriffelte Fußplatten auf Bürgersteigen für Blindenstöcke und akustische Ampelsignale für Grün und Rot. Was fehlt für Blinde noch alles in unserer Gesellschaft? Ja, schon bei dem normalen Verlassen des Hauses. Was wünschst du dir da?
Ich wünsche mir, dass es mehr Möglichkeiten gibt, sich zu orientieren, zum Beispiel, indem es Leitsysteme auf dem Boden gibt, indem vielleicht auch mehr beschriftet ist mit Breitschrift, also seien es irgendwie am Bahnsteig, am Geländer, wenn es zum Bahnsteig runtergeht oder hoch am Geländer eine Markierung, dass man lesen kann, welcher Bahnsteig ist es hier. Ich wünsche mir, dass es Möglichkeiten gibt, im Einkaufsladen wirklich immer an einer Stelle des Produkts den QR-Code zu finden, dass man den einscannen kann mit dem Handy und dann weiß, was ist es für ein Produkt, was ist drin und was kostet es. Also auch diese Dinge wären extrem einfach, um das Leben noch unabhängiger zu gestalten.
Auch sehr interessant. Nehmt das gerne mal mit, ihr Entscheiderinnen und Entscheider, wenn ihr diese Podcast-Folge hört. Es sind ja leicht umzusetzbare Dinge einfach, ne? Und ich wünsche mir im Supermarkt einfach auch mal, dass eine zweite Kasse aufmacht, aber das ist ein ganz anderes Thema. Verena, vielen Dank für deinen heutigen Besuch. Ich denke, es macht vielen Mut, was man alles erreichen kann, wenn man den Willen dazu hat und die richtigen Menschen um sich herum auch hat. Vielen Dank, dass wir dich heute ein bisschen näher kennenlernen durften. Danke auch für deine intimen Einblicke aus der Kindheit.
Danke für die Einladung und das schöne Gespräch. Und natürlich hast du in deinem Podcast die schönsten Sätze, weil die kommen ja von mir. Nein, Spaß. Nee, also ich fand es mir jetzt auf jeden Fall viel Spaß gemacht.
Du hast recht.
Und ich, na Quatsch. Und ich habe für mich auf jeden Fall auch viel mitgenommen und werde auch für meinen Podcast daraus was mitnehmen. Dankeschön.
Am Anfang der Folge habe ich ja schon kurz erwähnt, Verena war bereits in einer Folge zu Gast und die findet ihr wie auch alle anderen Folgen, in denen ich mit inspirierenden Menschen aus dem Berufsalltag gesprochen habe, einfach mal reinklicken auf www.bgw-online.de/podcast. Und natürlich gibt es diesen Podcast überall dort, wo es Podcast gibt. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst gerne mal eine Bewertung da und ihr könnt uns natürlich auch jederzeit gerne weiterempfehlen. Bis zum nächsten Mal.
Herzschlag für ein gesundes Berufsleben. Der BGW-Podcast.